Nali, bist du bereit für die letzte Folge?
Nee, aber nützt ja nichts, oder?
Liebe Bummler, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Seitenbummlern.
Zu zweit durch fremde Welten.
Wir befinden uns heute leider schon in dem letzten Kapitel von dem schönen, wundervollen Buch Infernicus.
Und es ist so traurig.
Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns heute. Über Lügner und Geschwister. Letztes Mal haben wir ja schon mal festgestellt, so, wer denn diese Lügner und Geschwister sind. Mhm. Vielleicht erfahren wir heute noch ein bisschen mehr dazu. Wer weiß.
Maybe.
Ja. Und wir können schon mal so viel sagen. Nur weil das jetzt das letzte Kapitel ist, wird das nicht die letzte Folge sein. Nächste Woche Mittwoch am Mitbummel kommt nochmal eine Abschlussfolge zu dem Buch.
Ja, eine besondere Abschlussfolge, ne?
Ja, da haben wir noch was.
Ja, wir sagen nicht was, oder? Wird eine Überraschung?
Das wird eine Überraschung. Lasst euch überraschen.
Finde ich auch.
Ja, und in 2 Wochen starten wir wieder mit unserem neuen Buch von Jana Paradigi.
Mina Monningham, das Schulhaus am Ende der Galaxis. Wenn ihr also wieder mit uns lesen wollt, kauft es euch gerne als E-Book. Genau.
E-Book. E-Book, ist das E-Pub. So Zwieback oder wie? Ist das ein E-Book zum Essen?
Nee, das ist die kalorienreduzierte Variante. Ein elektronisches Backteilchen. Das kann man dann genießen, ohne fett zu werden.
Cool. Also Zwieback quasi.
Ja, aber das isst du ja.
Ja.
Wenn man zu viel Zwieback isst und vor allem, wenn man den, oh, so lecker Zwieback mit frisch Butter obendrauf. Da kann man dann aber leider auch fett von werden. Also von daher.
Nee, wenn du so viel Fett obendrauf machst, ja. Ohne Butter wäre es gesünder.
Ja, aber dann schmeckt es auch nicht so geil.
Ja.
Kennst du diesen Kokos-Zwieback von Brand? Ja, du magst keinen Kokos, ne?
Kommt drauf an.
Also, es gibt von Brand, wir machen hier, also, ne, wir werden da nicht für die Werbung bezahlt, aber es gibt da, die haben so Zwieback, wo dann so eine Seite mit Kokos karamellisiert drauf ist. Mit so Kokos-Topping auf einer Seite. Und das schon lecker. Könnte ich eigentlich mal wieder kaufen. Obwohl, wahrscheinlich besser nicht, aber... Meine Figur sagt besser nein, aber es ist früher bei meiner Oma immer gegessen. Gab es dann immer Teepause, gab es dann immer Tee, zum Beispiel Teestunde und dann wurde Tee gekocht und dann gab es immer sowas Schmeckriges und dann gab es auch schon mal diesen Zwieback. Ich habe mit meinem Opa Schach gespielt, ruhe er in Frieden. Ja, aber wer nicht in Frieden ruht, das ist Neli und wir hören das Kapitel diesmal aus Nelis Sicht und wir sind im Jahr 782, Zeit der Butter. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, wir haben einen kleinen Mini-Zeitsprung gemacht. Und es ist Frühling.
Wir sind jetzt etwa 6 Monate später, wird im Laufe des Kapitels auch noch klar. Mhm. Und man muss ein bisschen eine Triggerwarnung hier sagen. Die Themen sind jetzt ein bisschen speziell mit Verlust, Ängste, Selbstmordgedanken, so in die Richtung.
Ja, es geht um Angstzustände und Panikattacken.
Ja,
das daher, auch. Falls ihr das nicht gut aushalten könnt, dann besser mit jemandem zusammen oder gar nicht. Und ich muss dir noch was sagen. Man sagt nicht Triggerwarnung, es ist eine Inhaltswarnung.
Inhaltswarnung, ja, Entschuldigung.
Wir müssen es hier schon politisch korrekt auch machen.
Ja.
Bevor dann einer mit uns schimpft.
Okay, also Inhaltswarnung. Hier könnten Themen angesprochen werden, wie gerade eben genannt und so, bla. Ja. Aber man muss dazu sagen, wir versuchen natürlich unser Bestes, dies um nicht so detailliert zu besprechen, diese Themen, aber wir kommen natürlich nicht ganz vorbei.
Das ist richtig.
Deine Socke reicht noch nicht. Heute strickt Lali eine blaue Socke, die noch keine Spitze hat, die hat 2 Löcher. Eins zu viel, aber das eine stopft sie noch, oder?
Ja, mal gucken, wie weit ich komme, während wir hier bummeln.
Viel Spaß mit dieser Folge. Auch manchmal viel sonst mit dieser Folge genannt.
Ich wollte gerade sagen, überwiegend sonst.
Ja.
Aber viel sonst mit dieser letzten Folge zum Thema Infernicus unter schwarzen Wolken.
Merken. Darauf kommen wir dann später nochmal. Und wo wir beim Thema sonst sind, das sonst ist ja schon fast wie Sonne, weil Neli, die steht am Fenster, ihr scheint die Sonne ins Gesicht, geblendet, beobachtet den Anfang vom Frühling.
Ja, und dann kriegt sie eine ausgewachsene Panikattacke. Mit allem, was dazugehört.
Ja, sie will einfach nur weg. Sie will rennen, sie will weglaufen und weiterlaufen und fühlt sich, als würde sie ersticken und versucht dann, ihre Kleidung auszuziehen. Und ja.
Tut einem schon leid. Das arme Häschen.
Wir erfahren dann, dass Nara verschwunden ist.
Verschwunden.
Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Der König sagt, sie kommt nie wieder zurück. Sagt, weiß aber auch wohl angeblich nichts Genaueres.
Also sie wurde nicht tot gefunden, sie gilt als vermisst, sie wurde überall gesucht und man findet sie nicht. Und Neli ist aber der festen Überzeugung, dass Nara sie niemals einfach so verlassen hätte, ohne ihr eine Nachricht zu hinterlassen. deswegen kann sie das alles überhaupt nicht verstehen und akzeptieren und ja, befindet sich da in so einer negativen Gedankenspirale, was ich auch irgendwie total verstehen könnte, oder?
Auf jeden Fall, ich konnte das auch sehr, sehr nachvollziehen, nämlich reinfühlen in dieses Kapitel.
Ich meine, neudeutsch sagt man, glaube ich, ghosten, das, was hier passiert, ne, dass man sich einfach nicht mehr meldet.
Ja, kann sein.
Ich kann Neli da total verstehen. Und es gab wohl nochmal so Diskussionen zwischen Neli und Nara, dass Nara der Meinung war, so ja, ich kann dich ja nie im Stich lassen und dir die Bürde der Erstgeborenen überlassen und die Bürde eines, dass du einen Thronfolger gebären musst und solche Sachen. Und da hätte Neli eigentlich sich sehr gewünscht, dass sie Nara die Bürde hätte abnehmen können, was aber ja nicht ging.
Nara hat auch gesagt, dass sie niemals gehen würde, weil sie das Glück ihrer Schwester Neli nicht verpassen möchte.
Weil sie sich so sehr freut, dass Neli jemanden gefunden hat, der in ihrem Herzen ist. Spannend fand ich auch den Aspekt, dass hier nochmal geschrieben wird, dass wohl die ganze Kindheit entlang versucht wurde, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Dass das aber nie so richtig geglückt ist. Und hier musste ich nochmal zitutieren. War ein gutes Verhältnis innerhalb der Familie nicht von Vorteil? Nein, nicht, wenn es Schwestern waren. Elfen, die viel klüger, interessierter und gerissener waren, als es ihrem Umfeld gefiel. Prinzessinnen, die sich gegenseitig ermutigten, sich nicht an einer politischen Vermählung und bemitleidenswerten Intrigen zu beteiligen. Schwestern, die an Türen lauschten, weil man sie nicht an der Besprechung teilhaben lassen wollte. Man hatte immer versucht, sie zu trennen, mal direkt, mal ganz subtil. Und jetzt war es ihnen gelungen. Jetzt war Nara fort. Und das beschreibt irgendwie nochmal so, finde ich, ganz viel, was die beiden Schwestern durch ihre Kindheit getragen hat. Und das fand ich total schön beschrieben nochmal.
Neli findet sich nun am Boden liegend wieder. Also sie hat komplette Panikattacke, hat gedacht, sie rennt einfach weg und versucht sich auszuziehen. Aber nein, jetzt stellt sie fest, okay, sie liegt am Boden, kann auch erkennen, aber auch bloß Umrisse von einem Soldaten und einer Kammerzofe, die über sie gebeugt sind und ihr versuchen, irgendwie zu helfen und sie zu beruhigen, aber so richtig klappen tut das nicht. Und es soll wohl gleich noch jemand kommen, aber wer, erfahren wir jetzt auch noch nicht direkt.
Nee, was wir aber erfahren ist, dass Nara eben seit 6 Monaten weg ist. Das wird jetzt hier erwähnt als nächstes. Und dass man das ganze Land, sogar den Hexenturm, durchsucht hat. Das fand ich ganz spannend, dass sogar der Hexenturm von Behemoth ist durchsucht worden. Neli ist sich eigentlich total sicher, dass Nara tot sein muss, denn sie wäre halt niemals ohne irgendwelche Informationen oder Abschiedsworte gegangen. Und diese Ungewissheit ist das, was Neli so umtreibt. Ne? Das ist das, was ihr hier so bewusst wird. Wenn sie gewusst hätte, was passiert wäre und die Gewissheit hätte, Nara wäre wirklich tot, dann wäre das irgendwie alles viel besser vonstatten gegangen. Aber so irgendwie machen alle weiter, als wäre überhaupt nichts passiert. Ne? 6 Monate weiter. Und ja, die Hochzeit soll stattfinden. Und ja, das ist halt das, was sie so fertig macht. Und muss ich sagen, so, das kann ich total verstehen. Das fühle ich. Und bei Neli macht sich das auch dahingehend bemerkbar, dass sie jetzt schon den 4. Anfall in 2 Wochen hatte. Und man jetzt doch vielleicht darüber nachdenkt, mal die Hochzeit doch abzusagen.
Neli möchte jetzt sagen, hey, oder sagt, dass die Hochzeit doch abgesagt werden soll. Und scheinbar steht er gerade vor dem Hochzeitskleid oder hat es gerade an. So ganz klar wurde es jetzt nicht. Ja, es soll jetzt abgesagt werden. Und dort habe ich ein kleines Zitat von dem Soldaten. Schon wieder? Meister Eik wird mich enthaupten, wenn ich ihm diese Nachricht überbringe. Sie sehen es doch selbst. Es war der 4. Anfall in 2 Wochen. Sie ist noch nicht so weit.
Hier sieht man eigentlich sehr schön, wie es Neli geht oder auch nicht geht. Ich habe übrigens verstanden, dass sie ihr Kleid anhat.
Ja, an der einen Stelle war es halt ein bisschen undeutlich, weil sie sagte, ja, sie sieht gerade das Hochzeitskleid und ist alles weiß und hell und bla. Und an der nächsten Stelle war irgendwie, ja, sie reißt in ihr Kleid und versucht da rauszukommen, aber wird dann halt aufgehalten, um es nicht kaputt zu reißen. So.
Na gut, vielleicht hat sie sich im Spiegel gesehen oder an sich runtergeguckt.
Spiegel ist natürlich, obwohl sie liegt auf dem Boden, da wird sie keinen Spiegel gesehen haben.
Also es gibt genug Schlafzimmer, wo es Spiegel an der Decke gibt.
Aber dann hast du doch nicht so den Spiegel platziert, dass du auf dem Boden liegst und dann in den... Ich frag gar nicht erst nach. Okay, lass mich mit meinem unschuldigen Denken weiterdenken.
Mach ich. Die Person, die gerade schon angeteasert worden ist, trifft dann ein. Überraschung, Überraschung. Es ist Finks.
Der Hexenmeister. Ja.
Er trägt bestimmt ein Cape und damit ist er der Superhexer, oder? Superfinks.
Aber er ist doch Hexenmeister, nicht Superhexer.
Ja, aber vielleicht ist es Superfinks.
Superhexenmeister Finks?
Ja. Vielleicht wie Super Richie. Superfinks, Super Richie.
Möglich.
Man weiß nicht so genau. Na, auf jeden Fall taucht Finks da heldenhaft auf.
Kann sie ja noch froh sein, dass sie weit genug von der Tür weg lag. Stell dir mal vor, Finks öffnet die Tür und dann macht's Dong und jemand kriegt die Tür am Kopf ab oder so.
Meinst du, Finks wird sowas machen?
Weiß man nicht. Ich stelle es mir sehr lustig vor.
Das stimmt. Was er aber macht, er schickt jetzt erstmal alle raus. So hier, husch, 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 husch. Alle ins Körbchen und ich muss alleine mit der Prinzessin sein. Und dann verabreicht er ihr natürlich einen Trank. Da hat sie zwar erst keinen Bock drauf, aber er hält ihr das Gesicht zu, sodass sie den auf jeden Fall schlucken muss. Er schmeckt auch ziemlich eklig. Aber sie kann danach tatsächlich freier atmen und zwar sehr schnell.
Und wieder sehen. Jetzt erkennt sie auch Finks, der vor ihm steht und schickt ihn aber eigentlich sofort auch wieder weg. Der geht aber auch gar nicht so richtig.
Ja, und dann kommt hier so ein kleines Bild, wo ich echt gekichert habe beim Lesen, dass Nili meint, dass Finks so ähnlich ist wie ihr Vater, aber mit mehr Konsequenz. Also wenn ihr Vater konsequenter wäre, dann wäre er wie Finks in dem Moment.
Schon cool, dass jetzt Finks wirklich auch an dem Schloss oder der Burg auch arbeitet. Hatten wir ja schon mal erfahren, dass er da irgendwann mal arbeiten wird und jetzt ist es auf jeden Fall soweit.
Ja, der Kreis hat sich geschlossen, ne? Er ist inzwischen auf der Burg.
Das haben wir ja das eine Mal erfahren. Ist halt spannende Entwicklung von Finks in diesem Buch eigentlich, dass wir anfangen mit, hey, der junge Hexer, der gerade in der Ausbildung noch ist, bis jetzt ist er hier.
Teenage Mutant Ninja Witcher Finks.
Ja, so in etwa.
Was wir hier Nelly aber noch erkennt, das ist nicht nur die Gemeinsamkeit zwischen Finks und ihrem Vater, sondern sie erkennt, dass Finks ganz offensichtlich etwas weiß zu Nara, was er nicht verraten möchte.
Dann fragt sie natürlich mal nach und stochert und Finks, naja, nee, ich weiß nicht, ich kann dir nicht helfen. Und was er dann anbietet, ist ein Zauber, der die Empfindungen und Erinnerungen an die Schwester zurückdrängt.
Das ist so krass.
Das sollte sie sich bloß ganz genau überlegen, ob sie das wirklich möchte, weil das wohl ein dauerhafter, risikoreicher Eingriff durch Blutmagie ist.
Ja, und es lässt sich halt auch nicht wieder reparieren. Es ist irreversibel und es ist halt schon krass. Ich meine, stell dir mal vor, da kommt jemand mit einem riesenfetten Radiergummi und radiert dir einen Menschen einfach aus seinem Gehirn.
Ich kann das nachvollziehen, wenn man in so einer Situation ist und einfach bloß das alles wehtut und dann will man das vergessen, dann hat man einfach keinen Bock darauf. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn es im langen Nachhinein keine gute Idee war.
Also ich sag mal so, grundsätzlich ist das der einfachere Weg in dem Moment für Nili. Und ich kann die Intention durchaus verstehen. Trauer ist immer schwierig und wenn man so einen Abschluss finden will, ist es auch immer hart. Aber es ist ja auch so, dass die Trauer durchaus zum Leben dazugehört, ne? Und es hat alles seinen Sinn. Und natürlich, immer wenn wir verlassen werden, egal von wem, egal wie, ob das das Ende von einer Beziehung ist, ob das der Tod ist, der einen lieben Menschen von uns nimmt oder wie auch immer, gehört die Trauer doch auch dazu und macht uns zu dem Menschen, den wir am Ende sind, oder nicht?
Aber das sieht man in dem Moment ja nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber so ganz jetzt mal auf der Metaebene gesehen und ein bisschen philosophisch zwischen uns beiden, ist es sicherlich, also
die Trauer und schreckliche Erlebnisse sind auch Dinge, die einen Menschen ausmachen, auf jeden Fall.
Also ich meine natürlich, wenn du in der Situation drin steckst und ganz ehrlich, wer von uns hat noch nie einen geliebten Menschen verloren auf die eine oder andere Weise? Durch Verrat, durch Verlust, durch Trennung, durch Tod, wie auch immer. Und natürlich tut es weh und es tut scheiße weh und man würde sich natürlich wünschen, dass jemand herkommt und dass die Men in Black auftauchen und dich blitzdingsen und du dann einfach gar nichts mehr weißt oder Finks einmal mit dem Radiergummi durch dein Gehirn geht und sagt, er löscht einfach alles. Klar wäre das schön und klar wäre das einfach, aber besser glaube ich nicht.
Nee, besser nicht.
Nee.
Nur einfacher. Aber der einfache Weg ist nicht immer der beste Weg. Abschließend möchte ich auch noch sagen, ja, wenn du Zuhörer da gerade in so einer Situation steckst, Kopf hoch. Nur weil das Leben gerade sich neu sortiert und schwierig ist, deswegen, es wird wieder besser werden.
Und es gibt tatsächlich ganz viele Stellen, die dir helfen können. Und es gibt die Seelsorge und da kann man anrufen, da sind ausgebildete Menschen, die dir helfen. Und es gibt so viele Stellen, an die man vielleicht gar nicht denkt. Aufgeben ist so eigentlich nie eine Option.
Aber kommen wir zurück. Nili denkt nicht groß drüber nach und stimmt einfach zu.
Ja, aber unter einer Bedingung, ne? Sie sagt, jawollo, aber wenn ich jetzt zustimme, dann musst du mir vorher verraten, was du weißt.
Und das finde ich echt clever von ihr.
Und Finks sagt dann so, puh, also, naja, ja okay, aber wenn du jetzt hier einwilligst, dann kannst du nicht mehr zurückgehen, egal was ich dir verrate und egal was ich sage. Du musst hinnehmen, dass ich dir danach alles wieder wegnehme. Und das ist schon krass.
Und damit sie ein bisschen sicherer sind, zaubert er erstmal den Raum abhörsicher.
Ja.
Und haut ein ziemliches Brett raus und das würde ich gerne zitieren.
Ja, ich habe Röms aufgeschrieben.
Eure Schwester ist tot. Sie starb vor kurzem im Kinderbett. Ich habe sie, ihren Gefährten und das Kind versteckt und trotz aller Bemühungen kamen wir nicht gegen den Feind an. Auch der Vater des Kindes ist tot. Ja.
Anmerkung der Lali, Nara starb nicht im Kinderbett, sondern im Kindbett.
Naja.
Es ist so ähnlich. Entschuldigung.
Ja, okay.
Nara ist bei der Geburt gestorben. Wir haben jetzt alle verstanden. Und wir wissen jetzt auch der Unterschied zwischen dem Kinderbett und dem Kindbett. Das ist doch in Ordnung.
Nee, wissen wir nicht. Du hast bloß gesagt, dass was anderes ist. Du hast nicht erklärt, was der Unterschied ist.
Also das Kinderbett ist das Bett, wo das Kind drin schläft. Und das Kindbett, das ist im Grunde das Wochenbett, sagt man auch dazu. Ne? Das sind die ersten Wochen nach der Geburt, wo die Frau dann eben ganz empfindlich ist und sehr anfällig für allerlei Sachen waren. Und früher im Mittelalter war das irgendwie sehr häufig, dass Frauen im Wochenbett gestorben sind oder eben im Kindbett.
Aber in Game of Thrones habe ich gesehen, dass man nach der Geburt direkt aufstehen kann und auch problemlos Treppen auf- und niederspringen kann.
Dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Machen wir nicht.
Nein, und wenn man es genau nimmt, hat man es da auch gesehen, dass man das da nicht tun sollte.
Wir machen das jetzt wieder zu und wir reden jetzt bitte wieder über das Rims, was du gerade vorgelesen hast.
Ja, eure Schwester ist tot.
Ja, wollo.
Und Nili ist jetzt erstmal verwirrt. Hä? Sie hatte doch gar keinen Gefährten und ein Kind? Hä? Die war doch nicht schwanger. Und Feinde hatte doch auch nicht. Da ploppen so gerade so ganz viele Fragezeichen auf und das sind keine Quest-Fragezeichen.
Ja, ich habe noch mal eine Frage an dich.
An mich?
Ja, an dich.
Ja.
Wir haben ja im letzten Kapitel erfahren, dass Io und Nara eine Affäre hatten oder ein Verhältnis oder wie auch immer. Die hatten was am Lauf. Das wissen wir. Da war was, ne?
Ja.
Glaubst du, dass das Baby von Io ist?
Es sind 6 Monate um. Es wäre ein bisschen kurz, oder?
Naja, aber sie kannten sich ja schon vorher. Sie haben sich ja offensichtlich nicht zum ersten Mal gesehen. Das ist ja das, was Hilda zu Etta sagt. Dass Io und Nara sich schon länger kennen und dass da schon länger was geht.
Ja, und wie wir festgestellt haben, Io ist ja... Oh, das würde vielleicht... Okay, also Theorie. Die haben sich mal getroffen, wissen wir ja. Die hatten... Du weißt schon was?
Die haben sich umarmt. Mhm.
Die haben sich umarmt. Sie hat eine Rippe bei ihm rausgerissen und... Moment.
Knickknack.
Genau, es hat einen Knickknack gemacht, als die Rippe rausgebrochen wurde.
Hat sie einmal zusammengefaltet und bei sich reingesteckt und ein Baby rausgebrütet.
Nee, und jetzt, wo er zuletzt bei ihr war, hat sie gesagt so... Hey du, ich bin übrigens schwanger von dir.
Überraschung, wir bekommen ein Baby.
Und daraufhin wird er dann gesagt haben so, juhu, ich bleib bei dir, ich kehre nicht zurück. Und daraufhin ist er doch verschwunden. Er ist doch dann beim letzten Besuch danach komplett verschwunden. Das heißt,
stimmt, geblieben.
Ja, da könnte sie es dann halt schon gesagt haben und sie es halt ihm mitgeteilt haben. Hey du, wir haben da so einen Storch.
Hey Daddy. Ja, krass. Stimmt, es könnte also tatsächlich ein Nios Baby sein. Ios Baby.
Nili und Io sitzen unter dem
Baum. Nein, Nara. Nara und Io, bitte.
Ja. Nili
ist mit Brix.
Ja, ich habe gerade Nara, Nili, ach Gott, die heißen zugleich. Also, ich habe gerade den Namen Nili gelesen, deswegen.
Ja, Gossip ist nichts für dich, ne?
Nee.
Ja,
ist ja dein Ding. Das ist ein Brief, du auch mal lesen willst. Also den Spruch.
Und du machst ja auch mehr in Zeitstrahle.
Ja.
Strähle, Strahlen.
Strahlung.
Strahli.
Zeitstrahlung.
Zeitstrahli.
Zeitlali.
Alles ist besser mit Lali. Ja. Nili stellt aber weitere Fragen, nachdem wir jetzt dieses kleine Gedankenexperiment vollendet haben. Ja, Finks eröffnet dann, dass ein Infernicus Gorre bedroht und dass der von den Urdämonen beschworen wurde und kontrolliert wird und haut da nochmal so ein paar Sachen raus. Und so wie der Jan guckt, bin ich schon wieder zu schnell. Dann darfst du jetzt nochmal deine Sachen sagen.
Finks erklärt, dass der Vater ein Nios Theen ist. Mhm. Damit wären wir wieder bei der Io-Theorie. Das würde dazu passen. Mhm. Der Thronfolger Gorres ist wohl ein Bastard, der ein Halbelf ist. Und das ist wohl ein großes Versprechen. Verbrechen.
Bastard, ne? Das klingt so ein bisschen, als hätte jemand aus Bast ein Männchen geflochten.
Ja.
Ist das Kunst? Aus
oder
Bast.
Kann weg.
Entschuldigung, es ist vielleicht schon spät.
Ja, und Nili muss jetzt erstmal vergessen, dass er existiert und was da überhaupt passiert ist, um ihn zu beschützen. Es bleibt spannend, ob wir jemals wieder von ihm was hören. Zwinker, zwinker.
Von Io oder vom Bastard?
Vom Bastard.
Vielleicht, weiß ich.
Zwinker,
man.
Zwinker, zwinker.
Wow. Hast du was im Auge?
Ja, genau. Ich habe nur was im Auge, eine Träne, weil es unser letzter Kapitel ist und wir das jetzt schon im Ende des Kapitels näher.
Ja, es ist ein bisschen traurig, ne?
Ja.
Wobei, ich, weißt du, wie das Kapitel bei mir endet?
Mit einem Zitat?
Ja, mit einem Herzchen.
Oh, verdient. Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich erzählen, dass Finks Neli nochmal eröffnet, dass ein Infernicus Gorre bedroht.
Nicht ein Infernicus, sondern der Infernicus.
Tam, tam, tam! Der Infernicus bedroht Gorre und dass er von Urdämonen beschworen und kontrolliert wird.
Ja.
Das ist schon krass.
Das ist schon echt heftig.
Ja, und dann wirkt Finks aber diese Blutmagie.
Und vorher sagt er eben noch, ihr könnt mir nicht helfen, ihr habt eine eigene Aufgabe. Vergesst diese Dinge, vermählt euch mit eurem Verlobten und tretet die Thronfolge an. Gorre braucht euch.
Genau, weil Neli halt noch versucht so, ja, um Gottes Willen und ich kann doch helfen und ich bin doch jetzt hier bald, ne? Und lass mich dir helfen und wir können doch gemeinsam, können wir das irgendwie schaffen? Und er sagt Finks so, ne, lass mich, ich mach das alleine.
Ja.
Finks zieht wieder seine typische einsame Wolfnummer durch.
Und setzt jetzt Blutmagie ein, schneidet sich die komplette Hand dafür auf.
Das ist so eklig, oder?
Ja, das schöne weiße Kleid. Jetzt wird mir noch klar, dass sie es wirklich anhat. Das wird etwas eingefärbt und ist nun rot. Die schön.
Aber das kriegst du nie wieder raus, diese Blutflecken. Ich als Frau kenne mich da aus. Es ist nahezu unmöglich, Blutflecken aus weißen Sachen wieder rauszukriegen. Außer mit Gallseife tatsächlich. Oder Fleckenzwergen von Dr. Beckmann. Ich werde nicht für die Werbung bezahlt, unbezahlt und so. Aber
mit hexerischer Kraft kriegst du das bestimmt hin.
Ja, Persil-Magie oder so.
Pfingst-Magie. Vielleicht.
Fariel.
Aber ansonsten wird jetzt alles schwarz um sie. Das Kleid wird rot. Für Inili wird alles schwarz. Und sie sinkt langsam zu Boden.
Ja, und vorher sagt sie aber noch einen letzten Satz. So von wegen, der sagt sie das oder Pfingst? Ich hab mir aufgepasst. Ich habe das hier nur aufgeschrieben. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Also Pfingst sagt nochmal, eines solltet ihr besser nicht vergessen. Ich bin nicht euer Freund. Das sind so die letzten Worte, die Pfingst zu Neli sagt, bevor die Blutmagie komplett wirkt. Neli hat tatsächlich noch ein Wort auf den Lippen, was sie sagt, bevor sie völlig bewusstlos zu Boden sinkt. Und das ist
Lügner. Und dabei weiß ich schon gar nicht mehr, woher das Wort kommt.
Ja, und warum, wieso, weshalb sie das sagt. Aber sie sagt halt, Pfingst ist ein Lügner. Und da habe ich mein Herzchen aufgemalt und große Pfingstliebe aufgeschrieben.
Ja.
Und dann Ente.
Ente. Ja, da kommt ein ganz großes Ende. Punkt, Punkt, Punkt.
Punkt, Punkt, Punkt.
Oh.
Ist das so traurig.
Kann man da etwa noch mehr rechnen?
Ja, erstmal rechnen wir jetzt Portalschlüsselstatistiken, oder?
Und weil ich das letzte Zitat gerade gemacht habe, musst du zuerst Punkte geben.
Nee, du hast die Folge eröffnet, du musst anfangen mit Punkten.
Okay, ich gebe einen Punkt mehr als du.
Das geht nicht.
Doch.
Aber okay.
Vertrau mir.
Okay. Dann gebe ich einen Punkt weniger als Jan und dann sind wir quitt, ne?
Weißt du, warum? Siehst du, warum ich das machen will?
Ja, ich sehe das. Du kleiner Mathe-Crash-Hack-Zahlen-Jonglierer.
Also, ich gebe einen Punkt mehr als Lali.
Ich gebe einen Punkt weniger als Jan.
Und damit haben wir einen Gesamtdurchschnitt von...
Nee, wir müssen erst sagen, wir geben damit der Folge, dem Kapitel, 9,5 Punkte.
Ja, genau.
Wer jetzt gut aufgepasst hat in Mathe und sich mit Textaufgaben auskennt, der kann sich ausrechnen, welche Punkte wir verteilt haben. Wir lassen das so stehen. Es muss ja auch so ein bisschen... Man muss seinen Zuhörern auch was zutrauen können, ne? Haben wir ja schon ein paar Mal gelernt. Diese Kurzgeschichte bekommt von uns... Vom Jan 8,17 Punkte und von mir 7,67 und in Summe ist es 7,92 und es ist tatsächlich noch nicht mal, wir haben Gleichstand. Ne?
Gleichstand, genau. Mit der dritten Kurzgeschichte, die hatte auch 7,92.
Ja, verrückt.
Mhm.
Da war das Verhältnis aber andersrum, weil das ist meine schlechteste Kurzgeschichte und bei dir war es die dritte die schlechteste.
Ja, schlecht in Anführungszeichen, 7,8 und du 7,7 ist jetzt auch nicht gerade schlecht.
Nee, muss man auch im Gesamtkontext sehen. So eine solide 7 ist ja jetzt auch nicht schlecht. Und der Jan, das ist das, wo er, glaube ich, drauf hinaus möchte. In Summe ist nämlich was ganz Lustiges passiert. Wir haben nämlich für den Gesamtschnitt einen Gleichstand entwickelt.
Ja, wir sind uns einfach super einig. Und dieser Gleichstand vom Gesamtschnitt über alle Kapitel hinweg lautet
8,28.
Verdiente 8,3. Quasi 8,28 Punkte für diesen Buch.
Auf der Richterskala, ja.
Es ist einfach nur wundervoll. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu lesen. Das war danke, ja. Liebe Les, dass wir das machen durften.
Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in Dankessagungen schwellen, ich habe hier nochmal umgeblättert.
Ach so, ich dachte Ende.
Und Ja, blätter mal einen weiter. Da steht dann nämlich, da kommt noch was.
Oh.
Unter schwarzen Wolken steht da bei mir.
Ah.
Bei dir auch.
Ja. Und ich möchte gerne dazu etwas sagen. Zu diesem. Das Buch heißt ja Infernicus, unter schwarzen Wolken. Mhm. Und jetzt haben wir noch mal ein kleines Mini-Kapitelchen mit dem Namen Unter schwarzen Wolken. Und wie wir jetzt auch in der Abschlussgeschichte erfahren haben, war unter schwarzen Wolken, nachdem Anwen untergegangen ist, das Land doch 5 Jahre so direkt unter Wolken gewesen.
Hm.
War total dunkel und alles.
Ja, es war so ein bisschen was hier Vesuv-mäßig, ne? War tatsächlich so. Die Dämonengase hat über dem Land gehangen. Waren wir ja gar nicht so verkehrt. Ja, und jemand sitzt irgendwo und hat die Feder von Anwen.
Ja, voll krass, oder? Wir erfahren nicht genau, wer das ist. Erfahren wir das? Nee.
Doch. Ja, so. Klar.
Ja, doch, klar.
Ja.
Ja.
Wow.
Ja, ich hätte meine Notizen müssen angucken sollen vorher. Also, er hat die Feder, heißt das zuerst, aber dieser er ist
Wallefar.
Der Urdämon Wallefar.
Ja, und hier kommt nochmal so, dass eigentlich alle seine Pläne überhaupt nicht funktioniert haben, aber sie haben am Ende zu dem Ergebnis geführt, was er sich gewünscht hat.
Und das ist halt schon krass. Und das ist jetzt um das mal aufzuklären, das ist die Feder, die Anwen am Leben gehalten hatte, die jetzt ja weggekommen ist, gestohlen und damit das Land ja dann untergegangen ist.
Hm.
Und die wohl angeblich in Cis liegt.
Zumindest denken die Niusten, dass sie in Cis ist. Ist sie aber gar nicht. Sie ist bei Wallefar. Der kann sie aber nicht in Sicherheit bringen, weil er hat einfach keine Zeit mehr. Der Körper, in dem er steckt, der geht nämlich quasi kaputt. Und was ich hier nochmal ganz schön finde, dass der dämonische Plan von Wallefar gar nicht speziell nur gegen die Niusten gerichtet war, sondern gleichermaßen gegen Niusten und Irisia. Und hier würde ich gerne nochmal zitieren, wenn ich darf. Ihr hattet eine faire Chance, Niusten, bemerkte Wallefar mit der hochnäsigen Stimme des Diebes, den er bewohnte, und drehte die Feder in seinen Fingern. Wie die Irisia, nur dass diese sich dem Plan mit überraschender Konsequenz entzogen haben. Und trotzdem ist das Ende unausweichlich. Vermutlich müsste ich nicht einmal mehr nachhelfen, auch wenn ich dieser Verlockung nicht widerstehen werde. Ihr seht das schwindende Land, ihr seht die verdorbenen Wesen, die es bewohnen. Und ihr beginnt vielleicht zu verstehen, was ihr uns Dämonen angetan habt.
Es ist ein Racheplan der Dämonen.
Ja.
Und das ist heftig. Und das gleiche Zitat habe ich mir auch rausgeschrieben.
Ja, es ist schon krass und es schließt sich so ein bisschen der Kreis bei all dem, ne? Und damit ist das Buch zu Ende, ne? Wie geht's uns?
Ah, ich habe noch was gefunden.
Ja, bevor wir darüber sprechen, wollte ich eigentlich wissen, wie es dir jetzt so geht.
Schneiden wir raus. Ja, kennst du den Spruch? Tränendes Auge und weinendes Auge und ein lachendes Auge. Weint, weil das Buch zu Ende ist und lachend, weil wir haben es geschafft. Wir haben unser erstes Buch fertig und ich glaube, da können wir uns einfach auf die Schulter klopfen, dass wir das auch wirklich durchgehalten haben.
Ja, und vor allem, dass ihr das mit uns macht. Ne? Ich meine, wir machen das natürlich auch für uns selber, weil wir so viel Spaß haben, aber auch für euch. Und es ist schön, dass ihr uns begleitet. Und ich bin auch wahnsinnig stolz drauf, dass wir das durchgezogen haben. Wir haben es geschafft, ohne Sommerpause. Ich bin richtig stolz auf uns, dass wir nicht eine Folge haben ausfallen lassen müssen.
Es war hier und da ein bisschen stressig, aber wir haben es doch gut gemeistert.
Voll. Richtig gut. Können wir auf jeden Fall so sagen. Ich bin traurig, dass wir Finks und Vesna und alle verlassen erstmal.
Erstmal?
Naja, ich habe ja gehört, da kommt im nächsten Buch raus und vielleicht werde ich das nochmal lesen.
Ja, das auf Lesen auf jeden Fall. Aber vielleicht müssen wir einen Sonderbummel dazu machen.
Mal gucken. Wenn es sich zeitlich ausgeht, machen wir das. Schlage ich auch vor. Aber ich freue mich auch tatsächlich auf was Neues. Weil ich sag mal, kennst du diesen Zauber von etwas Neuem, der etwas Neuem innewohnt? Es lässt sich irgendwie ganz gut vergleichen, ne? Ich meine, ihr wisst ja alle, ich stricke hier wie verrückt und ich habe ja auch eigentlich fast jedes Mal, wenn wir hier aufnehmen, ein neues Projekt auf der Nadel. Also häufig ein neues.
Mhm.
Und es ist so, für mich ist so the magic of every new cast on. Also immer, wenn ich ein neues Projekt anfange, ist da so dieser Zauber, der da drin wohnt, weil ich was Neues beginne. Und so ein bisschen ist es auch mit dem neuen Buch. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Wollen wir schon verraten, welche besondere Beziehung ich zu dem Buch habe? Oder machen wir das in der ersten Folge, ne?
Wir machen das dann, wenn es soweit ist, ja.
Genau, wir machen nämlich auch wieder so eine Folge 0, wo wir einmal besprechen, warum, wieso, weshalb wir uns für das Buch entschieden haben und worum es da geht. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das mit uns lesen wollt oder nicht. Und da erkläre ich dann so ein bisschen, woher meine besondere Beziehung zu diesem Buch kommt. Und deswegen freue ich mich total wahnsinnig drauf, das mit euch zu machen. Aber ich bin auch traurig, Goriel zu verlassen und Les ein Stück weit den Rücken zu kehren, zumindest in diesem Bereich. Ich hoffe, dass sie uns weiter hört, aber ich glaube schon.
Also sie hat schon angekündigt, dass sie sich freut darauf, wenn wir mal was anderes besprechen.
Ja, aber es ist auch traurig, weil ich mag ihre Zusammenfassungen immer sehr, wenn sie uns, ja, ich habe das schon die neue Folge und das und das und das und das und was wird wohl passieren? Und es war echt immer so im GZSZ-Gossip-Style und hab mich da immer sehr drüber gefreut und es war so wahnsinnig schön und ich werde das vermissen, aber wer weiß, was uns im nächsten Buch erwartet und in dem, was danach kommt. Und es ist ja irgendwie auch eine große Chance.
Ich freue mich auch schon ganz, ganz doll auf das Buch. Ich kenne das noch absolut gar nicht. So viel sei schon mal verraten.
Nee.
Wie? Nee. Doch, ich kenne es nicht.
Ja, genau. Du kennst es noch nicht. Nee, du kennst es nicht. Hast du recht, ja.
Hast du noch nie? Ja. Ach, deutsche Sprache ist doch kompliziert.
Oh.
Wollen wir nochmal den Titel nennen?
Von dem neuen Buch?
Ja.
Ja, können wir machen.
Jana Paradigi. Mit Mina Morningham.
Das Schulhaus am Ende der Galaxis.
Dankeschön. Regel 27. Ich bin auf die Regel 27. Auf dem Titelblatt. Das gucke ich mir an. Das sieht auch sehr, sehr cool aus. Aber Lassie, ihre sehen auch immer sehr cool aus. Und
aber das da von Jana ist auch echt schön.
Ja, und da liegt halt ein Buch, das ist aufgeklappt. Da wächst eine Pflanze drin. Und da steht dann Regel 27. Ich bin gespannt, was diese Regel 27 ist. Aber
ist geil. Du wirst es lieben. Regel 27 ist toll. Und es gibt auch möglicherweise eine Regel 26 und eine Regel 28.
Macht Sinn. Wahrscheinlich auch 1, 2, 3 und so weiter. Bis.
Mhm. Ja. Und die sind toll.
Okay.
Ich glaube, dir wird sehr gefallen, was wir da lesen. Es ist magisch, es ist wundervoll. Das besprechen wir, was es ist.
Ich bin gespannt. Ich freue mich.
Sind wir alle? Und ich würde sagen, das letzte Wort zu Gore überlassen wir Benedikt Nuren, dem Präfekten von Cis.
Der hat mich noch im Jahre 784, also 2 Jahre danach, einen Brief an Feline Jelten, die Direktorin des Elux-Internats, geschickt. Eine der Internatsschulen in Gore.
Genau.
Ein Brief.
Die neueste Ausgabe der Ministeriumspostillen liest sich wie ein schlechtes Drama. Und damit will ich nicht den Schreibstil der Autoren angreifen. Es geht mir vielleicht mehr darum, dass eine solche Anhäufung betrüblicher Nachrichten einfach unwahrscheinlich ist.
Königin Serai de Golas Gesundheitszustand hat sich weiter verschlechtert und es wird nun jeden Tag mit ihrem Tod gerechnet. Als wäre das nicht deprimierend genug, mussten wir nun erfahren, dass Prinzessin Nelinia de Gola ein Mädchen entbunden hat. Gesund, immerhin. In einer dramatischen Geste gab sie ihrer Tochter den Namen Tara in offenkundiger Erinnerung an ihre Schwester. Damit werden die Unruhen im Hochadel aufs Neue beginnen. Wer wird das wenige Tage alte Kind zur Verlobung bekommen? Welche Familie wird als nächstes in die Linie der Thronfolge einheiraten? Oder wird König Mir de Gola lange genug leben, um die Krone an seinen Urenkel übergeben zu können?
Bei den Göttern, ich bin froh, dass ich mich nun aus diesen Streitereien in Cis heraushalten kann. Rojan wird die Sache schon meistern. Er ist zuverlässiger, als er selbst weiß. Was mir mehr Kopfschmerzen bereitet, sind die Nachrichten, die aus den anderen Teilen Gores kommen. Nach so vielen Jahren des Wankens ist das Ende der 7 Toten nun beschlossene Sache. Das einzig Gute daran ist wohl, dass Hexenmeisterin Vesna dies nicht mehr erleben muss. Doch nachdem der Hexer Zane von seinem eigenen Meister mit einer mehrjährigen hexerischen Verbannung belegt wurde, gab es für die 7 Toten wohl keine Hoffnung mehr. Der Grund für diese außergewöhnliche harte Strafe wurde in den Postillen nur beiläufig erwähnt und nannte sich orbitaler Zwischenfall, der die Sicherheit Gores auf Äußerste gefährdet. Neugierig gemacht hat mich das schon, doch es ließ sich nichts Genaueres herausfinden. Hexenmeister Finks setzte sich danach aktiv für die Auflösung der 7 Toten ein, was vielleicht konsequent wirken sollte, für mich aber nur seltsam klingt. Jedenfalls beunruhigt es mich, dass die Hexer Gores nun wieder sich selbst überlassen werden und ohne die Kontrolle des Ministeriums für innere Sicherheit und magische Wesen agieren.
Dann noch zu lesen, dass Anjuli Azoras es irgendwie geschafft hat, die im Süden stationierten Einheiten des königlichen Heeres zurück auf die nördliche Seite des Anwin-Kanals zu argumentieren, raubt mir wirklich den Schlaf. Wie konnte König de Gola einen solchen Rückzug zulassen? Mittlerweile dürfte auch dem letzten hochadligen Erisia, egal in welcher Blase er auch lebt, klar geworden sein, dass von den Dunkelalben zwar nur noch ein Dutzend Exemplare übrig sind, diese jedoch mit den Niosthen kooperieren und ihre große Toleranz in der Bevölkerung gnadenlos für Kriegstreiberei ausnutzen. Es ist nicht mal so, dass mir die Beweggründe der verbleibenden Dunkelalben völlig ungreifbar erscheinen. Es wurden viele Fehler auf Seiten der verantwortlichen Politiker begangen und ich nehme mich selbst nicht aus. Doch einen Krieg zu riskieren, das wäre der größte Fehler von allen. Trotzdem wird Anjulis Onkel, der Nachtalb Esit Azoras, weiterhin als enger Berater des Königs geduldet. Immerhin streitet er jeden Kontakt zu der Tochter seiner Schwester ab. Es würde mich zwar brennend interessieren, womit die Dunkelelfe den König und seinen Berater erpresst hat, um den Rückzug des königlichen Heeres zu erwirken, doch auch dazu schweigen die Berichte. Man fragt sich, weshalb so etwas überhaupt öffentlich gemacht wird, wenn doch alle Details verschwiegen werden.
Noch ist es ruhig südlich des Anwin-Kanals und ich bete jeden Abend zur höchsten Göttin, dass es auch so bleibt. Für den Frieden zu beten ist wohl das Einzige, was unser eins noch ausrichten kann. Der Effekt scheint mir allerdings ähnlich vage wie meine jahrzehntelange Arbeit als Präfekt der Hauptstadt.
Nun ja, Gore wird mir niemals gleichgültig sein. Doch ich fürchte, wenn ich meinen Ruhestand auch nur im Ansatz genießen möchte, muss ich in Zukunft auf die Lektüre der Ministeriumspostille verzichten.